Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Ey, yo, was geht? Wir fahren den Kolon durch meine Gegend. Ich tipp nur das ins iPhone ein, was ich erleb. Scheiße, Mann, jetzt sind wir halt auf Weg. Ey, yo, was geht? Ey, yo, was geht? Mama, schau her, dein Sohn hat...
Der Fußball war mein Rettungsanker in einer teilweise komplizierten Kindheit. Darüber hinaus hat er meine Stimme in Millionen Wohnzimmer transportiert. Ich habe diesem wunderbaren Sport viel, nein, alles zu verdanken. Heute verrate ich euch, wann die fetten Jahre im TV waren, wie glücklich ich in meiner Ehe bin und wie es mir während meiner Rede im Deutschen Bundestag erging. Ich bin Marcel Reif. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Marcel, herzlich willkommen bei Meine Geschichte. Ich freue mich sehr. Hätte mir das jemand vor 13 Jahren gesagt, hätte ich vermutlich... Was hätte ich da gesagt?
Mir auch.
Ja. Zu Beginn, wir stehen in der Küche. Ich habe mir sagen lassen, ein Vögelchen hat mir gezwitschert. Es gibt eine kleine, aber feine Karte, die du bekochen kannst. Was steht drin?
Du, da steht mexikanisch was drin, da steht italienisch sogar 3-4 Dinge drin, da steht asiatisch ein bisschen was drin. Das habe ich alles gelernt, als ich die Hälfte der Woche alleinerziehender Vater in Zürich war, mit meinen Jüngeren. Und am Anfang, Spiegelei ging, noch eine Bolognese, die konnte ich schon als Student und die habe ich so irgendwann mal, aber sehr bald auf den Stand gebracht, heute. Und wirklich, meine Söhne sind alle verfressen, haben Spaß am Essen. Wenn ich sage, also los, ich stelle mich heute Nachmittag wieder hin, Bolognese. Feuerwerk. Gilt als die beste, nicht, sie würde in Bologna nicht durchgehen, weil da ist nur mit ein bisschen Milch und ist ein bisschen Kalbfleisch und keine Tomaten und nichts. Meine ist mit sehr viel Gemüse drin, also Karotten und Lauch und sehr viel Tomate und Rotwein und Ding und Hackfleisch und ist wirklich gut.
Ich nehme die Einladung an.
Hiermit beschlossen.
Dann setzen wir uns hin.
Sehr gern.
Warum hat es München zu deinem Lebensmittelpunkt geschafft?
Weil meine Frau hier lebt und wirkt beruflich und sich Alternativen gar nicht stellen.
Du bist ja, da war ich überrascht, ich dachte, du hast zwei Staatsbürgerschaften, du bist kein Deutscher, sondern hast die Schweizer Staatsbürgerschaft. Hat das irgendeine Bedeutung für dich?
Eben weil es keine Bedeutung hatte, aber das ist keine Entscheidung gegen Deutscher gewesen. Nur das habe ich gemacht, bevor ich beschlossen habe, mit dieser Frau mein Leben zu beenden irgendwann. Und da habe ich habe lange in der Schweiz gelebt, das war der Plan und die Idee, hier bleibe ich. Ich habe mich auch da sehr wohl gefühlt in der Nähe von Zürich. Aber irgendwann änderten sich die Dinge und da habe ich gesagt, eine Staatsbürgerschaft reicht mir. Ich bin ja nicht James Bond, ich brauche nicht zwei Pässe. Heute habe ich einen Schweizer Pass, lebe in Deutschland. Komischerweise, es geht. Das ist nicht wichtig.
Wir beide kennen uns ja jetzt schon seit 13 Jahren. Warst du jemals zufriedener in deinem Leben als momentan?
Nee. Ich habe noch nie so gern gelebt wie jetzt. Das kommt, natürlich kommt das zunehmende Alter dazu, dass du das genießt, weil die Dinge sind irgendwann mal endlich. Aber in der Tat, ich bin mit mir und mit den Dingen, wie sie sind, sehr im Reinen. Sehr. Bin sehr dankbar dafür. Mhm.
Damit hat ja sicherlich auch deine Frau Marion zu tun. Welchen Anteil hat sie an deinem Leben?
Unermesslich. Unermesslich viel. Ist meine beste Freundin, meine Geliebte, meine Frau, meine Ratgeberin, meine Nervensäge. Nee, Schneide. Aber das ist ein spätes Glück, dass ich Jeden Tag schätze.
Hast du also noch mal damit gerechnet?
Als meine Ehe davor in die Brüche ging, war ich in einem Alter, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich werde mich als Vater um meine Söhne kümmern. Und das war es dann auch. Und dann schneidet ihr ein so, wie gesagt, spätes Glück ins Haus. Und nee, weder in der Intensität noch in dem Umfang noch in was du willst.
Du bist ja wirklich, das finde ich ja wirklich schön, du bist ja wirklich, und sie auch, wenn man euch zusammen erlebt, ihr seid ja wirklich noch verliebt. Das kann ich
mir. Ich wache jeden Morgen verliebt auf und gehe verliebt schlafen.
Du hast ja jetzt auch schon deine Söhne angesprochen. Du hast ja wirklich eine sehr, sehr enge Verbindung zu deinen Söhnen. Wie ist denn der Papa, Marcel?
Also, heute ist er der beste Papa der Welt und der auch ein Sponsor in manchen Dingen. Bei den Jüngeren merkst du sofort, es geht jetzt wieder eine Sponsorenanfrage. Hätten sie Interesse, eventuell weiterzuhelfen? Ja, ne, klar mache ich das. Als Vater war ich, glaube ich, okay. Ich war viel zu streng schulisch. Das finde ich im Nachhinein auch nicht gut. Hätte ich viel leichter, weicher machen können. Aber da wollte ich auf sicher gehen und dann war ich, wie gesagt, alleinerziehend, der Vater. Ihre Mutter ist anders, aber es hat kein bleibende Schäden verursacht.
Weil du jetzt mehrfach du hast zwei gescheiterte Ehen.
Mhm. Ne? Darf ich korrigieren? Eine, die zu Ende ging und daraus wurde meine beste Freundin, okay, nach meiner jetzigen Frau. Mhm. Die ist im letzten Dezember gestorben und war mir eine unfassbar gute Freundschaft. Aber das habe ich nicht jetzt hingekriegt, sondern sie hat mir das irgendwann mal geschenkt. Dass aus dieser gescheiterten Ehe oder einer nicht am Ende geglückten Ehe eine so intensive, tiefe Freundschaft wurde. Die zweite Ehe, ja, das ist, nochmal, ich bin überhaupt nicht stolz auf sowas. Gescheiterte Ehen sind Niederlagen. Da ist nichts dran Schickes. Und nichts dran, dann bin ich wieder frei für was. Alles bleiben immer Narben. Und wie gesagt, dass das mal so gelingt am Ende, ne, dass eine Freundschaft draus wird, ist mir eigentlich suspekt immer. Weil ich denke immer, hör auf, es gibt immer, der eine gewinnt, der andere fühlt sich als Verlierer. Und das ist ganz, bist du noch, hoffentlich nicht mehr.
Wie hast du diese Zeit empfunden? Ich möchte mal nach der zweiten jetzt gescheitert nehmen.
War ich 12 Kilo leichter auf einmal und war ziemlich down. Mhm. Ziemlich down. Ziemlich sehr down. Ziemlich richtig, richtig sehr down. Und musste meinen, die Jungs, vor allem wegen der Kinder, die waren 4 und 6.
Wie lange hat es gebraucht, bis du fein warst mit der Situation?
Bis die Madame reinschneide, meine jetzige. Mhm. Dann habe ich gesehen.
Was war das für eine Zeitspanne?
Bitte?
Wie lange war das? Was war das für eine Zeitspanne?
Ja.
Ein Jahr.
Mhm. Gutes Jahr. Mhm. Aber heavy. Und wie gesagt, ich musste arbeiten in der Zwischenzeit. Und ich hatte Situationen, die waren absurd. Ich habe dann irgendwann.
Welche?
Naja, in Barcelona ein Spiel kommentiert und als mit Schlusspfiff und Kamera weg, habe ich einen Beinkrampf gekriegt, weil ich. Das hat so viel Kraft gekostet, mich auf nach außen unmerklich zu trimmen, den Modus einzuschalten und danach war die Luft weg. Also das war heavy.
Hast du eigentlich die Lust am Leben verloren?
Es gab Momente, wo ich dachte, sag mal, aber da waren die Jungs. Und da stellt sich dieses Thema nicht. Ich hatte eine Verantwortung für Kinder und da musste das alles andere, jede andere merkwürdige Idee war nicht zulässig.
Was wäre denn eigentlich gewesen, wenn die Jungs nicht da gewesen wären?
Weiß ich nicht. Das ist so existenziell, das kann ich dir nicht, kann ich dir nicht sagen. Aber es gab ausreichend Momente, wo ich dachte, sag mal, wozu? Was mache ich jetzt? Was macht dir denn Freude? Und dann gab es schon Momente, die waren nicht gut.
Sprechen wir über deine Karriere. Beginnen mal relativ früh. Was ich mich gefragt habe, Marcel, eine Sprache zu beherrschen, ist das eine Gabe oder ist das harte Arbeit?
Ich glaube, dass man an Sprache sehr wohl arbeiten kann. Weil ich als Junge weder richtig Polnisch noch richtig Deutsch noch richtig Hebräisch in den 2 Jahren in Israel konnte, dass ich sehr gelitten habe als Kind, weil man nicht so gern mit mir spielte, die anderen nicht so gern mit mir spielten, weil wir uns nicht verständigen konnten. Gar nicht, weil die mich nicht mochten oder was, sondern sie kamen gar nicht dazu, mich zu mögen oder nicht, weil wir uns nicht verständigen konnten. Und das habe ich mir, glaube ich, traumatisiert als Junge, geschworen, das passiert mir nie wieder. Und ich habe mich mit Sprache beschäftigt. Deutsch war eine Fremdsprache, die habe ich gelernt. Deswegen, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß, dass ich ein Sprachtalent habe, weil ich sehr schnell Sprachen, Dialekte sehr, sehr schnell hinkriege. Bis heute geht das eigentlich so. Und ja, aber man kann ganz sicher auch an Sprache arbeiten.
Du hast angesprochen, du bist in Polen geboren, dann seid ihr nach Tel Aviv gegangen und dann bist du mit 8 Jahren nach Deutschland gekommen. Wie lange hat es gebraucht, als du in Deutschland warst und dann dich intensiv mit der Sprache beschäftigt hast, bis du akzentfreies Deutsch sprechen konntest?
Erstaunlich schnell in der Rückschau. Und ich weiß, dass ich, als ich mich nach so 1-2 Jahren voll verhandlungsfähig war. Also ich musste erstmal als 8-Jähriger in die 1. Klasse. Das ist die Hölle mit 6-Jährigen.
Oder 5-Jährigen teilweise.
5-Jährigen. So jung, kannst das nachvollziehen. Das ist die Hölle. Ob wir jetzt, wenn wir uns anständig Spaß gemeinsam machen, dann verschwimmen so ein bisschen die Alte für eine halbe Stunde die Unterschiede.
Ja, vielleicht auch ein bisschen
länger. Aber so, die Haarfarbe hebt dann schon. Aber als Kind ist das die Hölle. Die nackte Hölle. Und ich habe nur nach einem Jahr habe ich das die nächste überspringen dürfen und war dann endlich im Ding und habe danach angefangen, die besten Aufsätze in der Klasse zu schreiben.
Wie weit war es eigentlich zu dem Zeitpunkt weg, irgendwann mal ein Millionenpublikum mit Sprache zu unterhalten?
eher landen welche auf dem Mars.
Du warst ja beim ZDF, RTL, Sky, Sport 1, heute Bild TV. Wann waren die fetten Jahre?
Fetten Jahre waren bei RTL. Als RTL richtig einstieg. Sat 1 hatte begonnen damals mit RAN, aber unter Chefredakteur Hans Mahr kauften sie die Champions League. Hatten aber schon Henry Maske im Boxen, Michael Schumacher in der Formel 1 und da reden wir über 2-stellige Millionen Einschalter. So. Und dann haben wir Champions League, hat er geholt, Beckenbauer, Franz, Gott hab ihn selig, Jauch als Moderator. Und da hat Günther, wir waren damals aber schon befreundet, gesagt, dann solltet ihr aber auch die Nummer 1 vom ZDF holen. Und da war gerade eine WM gewesen, 94 in den USA, da war ich ganz okay bis zum Finale. Und da regnete es Manna. Das war eine andere Welt, allerdings auch in der finanziellen Ausstattung war das eine andere Welt als festangestellter Mitarbeiter des zweiten deutschen Fernsehens. Ich bin allerdings nach 22 Jahren waren da vorbei, als das Angebot RTL kam, musste ja dann Schlüssel abgeben und Tankkarte und all sowas. Und machte also diesen Rundlauf zum Abschied. Ich bin Rotz und Wasser heulend vom Hof gefahren auf dem Lerchenberg in Mainz. Und ich habe bis heute nichts zurückzunehmen. Ich habe dort alles gelernt. Ich habe einen Heidenspaß gehabt. Aber dann kam Premiere und ich will nicht verhehlen, Uli Hoeneß hat mal gesagt, die Spieler sagen immer, sie wollen eine neue Kultur kennenlernen. Was sie kennenlernen wollen, ist eine neue Währung. Und das war in der Tat dann nochmal ein Quantensprung. Aber die richtig fetten TV-Jahre, Premiere war dann Pay-TV, anders, aber auch durchaus angenehm. Aber RTL war Bonanza-Zeit. Also was wir angefangen haben...
Ihr wart ja Rockstars.
Und wir haben dafür auch gesorgt, dass das niemand übersieht und überhört. Also wir haben Burkhard Wege, Gott hab ihn selig, war mein Vorgänger als Sportchef bei RTL, der musste mich dann nehmen, weil Hans Mahr gesagt hat, den machen wir jetzt. was wir veranstaltet haben damals gemeinsam bei Boxkämpfen, also Andrea Bocelli, also die meistverkaufte Musik, das meistverkaufte verdammte Musikstück in der Geschichte, diese, gib mir, und ich habe das damals durch, da war ich Sportchef, und dann habe ich das durchgedrückt, dass wir das machen. Hans Mahr sagt, seid ihr wahnsinniger blinden Tenor, seid ihr durchdreht. Nee, dann Hans, Herr Mahr, heute sind wir so, und dann habe ich gesagt, Sie werden sehen, das wird funktionieren. Und gib mir einen Cent für jede verdammte Never Say, also Say Goodbye. Wie hieß das Ding?
Ja. Time to Say Goodbye.
Time to Say Goodbye. Absurdes Theater. Aber es hat funktioniert.
Marcel.
Ja.
Du hast dich sicherlich auf diese Rubrik gefreut. Wer ist der berühmteste Kontakt in deiner Telefonliste?
Außer dem Papst, meinst du?
Ja.
Nein. Also ich rufe mal meiner ältesten Freunde, Günther Jauch, an.
Du weißt ja, dass du ihn per
Video... Nein, selbstverständlich nicht. Und er wird auch begeistert sein, dass ich ihn jetzt... Aber wenn er unter den Lebenden ist und ich in einer Sendung Aufzeichnung von Wer wird Millionär in der Folge 3697, wird er, nehme ich an, dran gehen. Also los.
Du kannst ihn also nicht per Video anrufen, weil er sowas
nicht... Nein. Ich werde jetzt nicht sagen, warum, aber ich glaube nicht, dass er schon so weit ist heute mit den modernen Medien. Er wäre schon dran.
Scheint ihm Wer wird Millionär also wichtiger zu sein, als deinen Anruf entgegenzunehmen?
Also, nicht. Wir gehen jeweils dran.
Ja. Wir sitzen ja noch ein bisschen, vielleicht meldet er sich ja noch. Ne? Du darfst den Flugmodus jetzt gerne
wieder
ausschalten.
Nein, darfst du ihn ausschalten. Okay, ich lasse ihn aus. Wenn es klingelt, sind wir. Wir kennen das ja.
Marcel, jetzt würde ich natürlich gerne nochmal mit dir über die sicherlich bewegendste Zeit deines Lebens sprechen. Dass wir hier sitzen, liegt daran, dass dein Papa den Holocaust überlebt hat. Auch aufgrund von Hilfe von Berthold Beitz, der ihn ja damals aus dem Zug gerettet hat, der in Richtung Konzentrationslager war.
Vernichtungslager. Ja. Also es gab ja solche und solche und das war das Todeslager.
Dein Papa wollte ja nie über die Vergangenheit sprechen. Er wollte nicht, dass du in jedem Busfahrer, in jedem Lehrer einen potenziellen Mörder deiner Großeltern siehst. Du wolltest und du konntest dann auch lange Zeit natürlich nicht darüber reden und hast dich dann überzeugen lassen, es irgendwann doch im Deutschen Bundestag zu tun. Warum hast du dich dazu bereit erklärt?
Bereit erklärt, überreden lassen. Weil mir die Bundestagspräsidentin in Person in langen Gesprächen klar gemacht hat, dass die zweite Generation, also die der Söhne und Töchter, da was weitertragen muss. Weil die erste Generation, mein Vater lebt nicht mehr und eine Überlebende sprach auch im Bundestag, Eva Seppeschi, eine unfassbare Frau. Also wenn ich nicht so verliebt wäre in meine Frau, wäre ich mit der durchgebrannt. Also was Witziges, Lebensbejahendes, Gütiges. Aber sie ist 100, glaube ich, 101. So. Das ist gesegnetes Alter, aber diese erste Generation wird sterben. Irgendwann. Und danach muss man gucken, dass das nicht historische Daten sind. Irgendeine Periode in der deutschen Geschichte, ist ja irgendwann mal gewesen, so jetzt machen wir mal weiter, sondern das ist schon was anderes und verdient anderes.
Es war für mich die größte Rede, die ich in meinem Leben jemals gehört habe. Wie war es aber für dich, dort zu stehen, das Plenum zu begutachten und zu sprechen?
Absurd. Und vorne in der ersten Reihe saß der Bundeskanzler, die Bundestagspräsidentin, der Bundespräsident, seine Frau, die stellvertretende Vorsitzende des Bundesverfassungsgerichts.
Es saßen alle da.
Alle. Und Plenar-Anwesenheitspflicht für alle. In Anzügen und so, also nicht wie sonst manchmal. Ja, absurd. Ich stand da und dachte, um Himmels Willen. So. Aber das hat sich dann gelegt.
Wann hat sich's gelegt?
Als ich mir auch klar gemacht hatte, dass es gar nicht um mich geht, was ich jetzt hier empfinde, sondern dass ich da was zu erzählen habe. und eine Aufgabe habe. Und dass ich auch sehr damit beschäftigt war, nicht loszuheulen an zwei Stellen. Die hatte ich morgens auch mit meiner Frau im Hotel geprobt. Da hör mir jetzt zu, ich muss zwei, dreimal über diese Stelle kommen. Ich
Welche will nicht, Stelle war das?
Ging es wirklich, als es sehr persönlich wurde, in Richtung meines Vaters. Und da habe ich gesagt, ich will nicht heulen, denn das geht nicht um meine Emotionen. Und dann kriegt das plötzlich eine Bedeutung, die will ich nicht haben. Das ist nicht das, um was es geht.
Deine Familie war ja auch vor Ort. Das war dir auch wichtig, dass deine Söhne da sind, deine Frau war da. Hattest du während der Rede zwischenzeitlich Blickkontakt mit ihnen?
Meine Enkel waren die 12, die waren auch da, Zwillinge.
Was hat das mit dir gemacht?
Ich hatte lange überlegt, ob eigentlich, weil ich auch verhindern wollte, so jetzt mache ich mich wichtig. Papa spricht im Bundestag oder Opa spricht im Bundestag. Da dachte ich, pass auf, jetzt kriegt das, vielleicht ist es besser, die kommen gar nicht. Und dann aber, als die da saßen und ich gesehen habe, wie sie da saßen, aber es war nur kurz, ich war so beschäftigt mit dem, aber ich habe später mir angeguckt und habe die da sitzen sehen, habe gesehen, wie sie reagieren und das war mir wichtig, weil es auch das, ich hatte mit ihnen all diese Dinge noch nicht so aufgearbeitet. Ich hätte es machen sollen wahrscheinlich, aber ich habe immer noch gedacht, guck mal, Opa, Uropa wollte es nicht darüber sprechen, muss ich diese persönliche Geschichte über Politik und über die Weltläufe und wo wir hier leben in Deutschland und was wichtig ist und was nicht wichtig ist, darüber haben wir immer uns ausgetauscht. Aber die Geschichte von Opa.
Die haben Sie im Bundestag das erste Mal gehört?
Ja, so in der Intensität und in der Wucht. Das war das erste Mal, ja.
Dein Vater hat ja unter anderem gesagt, sei ein Mensch.
Ja.
Diese drei Worte, habe ich das Gefühl, sind mittlerweile allgegenwärtig. Als ich hierher gekommen bin, ist ein Bus gefahren.
Das steht hinten drauf. Und ich denke auch mal, wenn ich sitze da so in der S-Bahn und gucke und denke, hä?
Es stand einfach, sei ein Mensch auf dem Bus. In welchen Situationen hat dein Papa?
In jeder. Der hat mich zusammengepfiffen mit, sei ein Mensch. Also das gab es auch als Tadel, aber ja. Richtig. Ja. Oder, Papa, was soll ich machen? Wie soll ich mich da verhalten? Sei ein Mensch. Aber die Wucht habe ich habe mich auch gewehrt. Schau, all das hätte dazu geführt, dass ich irgendwann hätte doch sagen müssen, Papa, jetzt erzähl mal. Ich möchte wissen, warum und wie und was da war. Davor hatte ich Angst. Ich hatte Angst, Dinge zu hören, die ich gar nicht ermessen kann und ertragen kann. Und auch nicht, weil sie meinem Vater passiert waren. Deswegen habe ich das nie, ich habe ihn als Vater, der mir einen Ratschlag gibt, ja, aber nicht als Vater mit der Lebensgeschichte und aus dieser Lebensgeschichte, aus all dem menschlichen, übermenschlichen, Beiz, unmenschlichen von denen, die meine Großeltern ermordet haben, all aus dem hat der seier Mensch offenbar gemacht. Und offenbar war das, so weit ist er gegangen. Und ich glaube, es war ihm auch egal, ob ich das als das Legat von ihm nehme, aber als Lebenshilfe. Und so habe ich es verstanden. Und dennoch darf man sich bei seinem Vater für Lebenshilfe bedanken. Ich hätte das gar nicht in einer kleinen geschmacklosen Feier machen müssen, sondern ich wäre froh, ich hätte eben mal gesagt, Papa, ich hab's verstanden. Du musst auch nicht reden.
Weißt du das?
Ja. Ich habe wie viele Dinge. Aber das wird dir auch so gehen. Dein Vater ist auch gestorben. Du wirst das auch spüren. Ja. Es gibt so viele Dinge, die man hätte. Verdammt nochmal. Was hatte ich gerade Besseres zu tun als da zum Beispiel mal irgendwas zu sagen. Und das ist nicht nur uns passiert, das wird tausend ist es schon passiert, wird es passieren. Wenn es dann plötzlich jemand gegangen ist, fällt einem ein, was man alles noch hätte besser machen können.
Marcel, kommen wir zu unserer Challenge. Du hast die Flasche da hinten abgestellt. Ja. Derjenige, der weniger Versuche braucht, mit dem Tennisball sie abzuschießen, gewinnt. Der Verlierer muss ja ursprünglich immer ein Foto inklusive des Textes auf Instagram posten. Der Gewinner bestimmt, da du kein Instagram hast, sollte ich gewinnen, wovon wir ausgehen. Sage ich dir dennoch, dass du irgendwie ein Foto machen sollst, macht dann wahrscheinlich Marion von dir. Ich poste das dann bei mir. Würde ich mich sehr freuen.
Ja.
Haben wir einen Deal?
Ja, wir haben einen Deal.
Wer fängt an?
Gib her, dann habe ich es hinter mir. Nee, mach du, ich will sehen, wie
wir jetzt. Wir fangen ab dieser Fuge hier an.
Ja, ab dieser Fuge.
Okay. Eins. Zwei. als hätte ich es gelernt. Also,
das machst du den ganzen Tag. Ja. Nur um diese bescheuerte Challenge zu gewinnen, machst du nichts an. Diese jungen Menschen, die haben Zeit.
Diese Fugel, ja. Also, dass ich einmal zusammenfassen kann. Du musst jetzt mit einem Schuss diese Flasche treffen, um zu gewinnen.
Also, wenn ich das hinkriege,
dann schenke ich dir mein Leben.
Ja, gut. Und meins
nicht
ist dann
weniger
als danach trete ich ab, ja, in allem.
Jetzt habe ich kurz Angst bekommen. Du hast allerdings jetzt ja noch einen Schuss.
Ja, ne? Von da.
Ja, nur die Kamera ist ja im Weg. Also es wird jetzt sehr schwierig werden für dich, die Flasche da zu treffen.
Pass auf.
Dann hätten wir das unentschieden.
Ich schenke dem Jungen, ich muss um die Kamera herum.
Ja, du kannst auch die Kamera abschließen, bist ja gut versichert.
Das. Also, du hast gewonnen.
Ich habe gewonnen.
Ich bin
vielen Dank, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Einige Zuschauer werden das ja wissen, dass ich dir alles zu verdanken habe. Ich würde hier, ich würde ja hier nicht stehen. Wir haben uns damals vor 13 Jahren in Fulda auf einer Veranstaltung getroffen. Da hatte ich noch kurze Haare, war 18 Jahre alt, mitten im Abitur. Hab dich damals ja einfach angesprochen nach einer Podiumsdiskussion von dir und habe ja nach deiner Nummer gefragt. Dann hast du mir die ersten drei Ziffern gegeben und hast dann gesagt, ja, vielleicht gebe ich Ihnen doch noch die E-Mail-Adresse. Und dann 4 Wochen später hat sich tatsächlich Sky bei mir gemeldet und hat angeboten, ein Praktikum zu machen. Das war der Start von allem. Du weißt, dass ich dir auf ewig dankbar bin. Nicht nur ich, meine Mama natürlich auch. Und
die
dafür wollte ich mir nochmal.
Ja. Die grüßt du bitte ganz herzlich von mir, weil ich sie mal kennenlernen durfte. Ist eine tolle Mama.
Ja, ist sie wirklich. Also vielen Dank. Und jetzt stehen wir beide hier, haben tolle Uhren an und genießen das Leben.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat. Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.